Ich möchte euch auch alle ganz herzlich begrüßen an diesem Sonntagmorgen. Ich freue mich, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können. Und ja, wir setzen unsere Predigtreihe zum Philipperbrief vor mit dem Schwerpunkt der Freude. Das ist ja das Leitthema über den ganzen Brief, Freude von verschiedensten Aspekten. Wir haben letzten Sonntag gesehen, dass Paulus Freude hat im Gebet. Und zwar vor allem deswegen, weil er die Frucht des Glaubens in den Gläubigen sieht. Und das ist für ihn Grund zum Danken und es ist für ihn Grund zum Gebet, dass die Gläubigen in Philippi in dieser Liebe, in dieser Frucht des Geistes zunehmen können. Und heute sehen wir wiederum einen Aspekt von Freude, nämlich Freude in schwierigen Umständen. Und ich habe der Predigt den Untertitel gegeben, eine geistliche Perspektive für mein Leben. Wir wollen zu Beginn den Text miteinander lesen. Philipper 1, Vers 12. Ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mit mir geschehen ist, sich vielmehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat, sodass in der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei allen übrigen bekannt geworden ist, dass ich um des Christus willen gefesselt bin und dass die meisten der Brüder im Herrn durch meine Fesseln ermutigt, es desto kühner wagen, das Wort zu reden ohne Furcht. Einige verkündigen zwar Christus auch aus Neid und Streitsucht, andere aber aus guter Gesinnung. Diese verkündigen Christus aus Selbstsucht nicht lauter, indem sie beabsichtigen, meinen Fesseln noch Bedrängnis hinzuzufügen. Jene aber aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin. Was tut es? Jedenfalls wird auf alle Weise, sei es als Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch weiterhin freuen, denn ich weiß, dass mir dies zur Rettung oder zum Heil ausschlagen wird durch eure Fürbitte und den Beistand des Geistes Jesu Christi. Entsprechend meiner festen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts werde zu Schanden werde, sondern dass in aller Freimütigkeit wie alle Zeit so auch jetzt Christus groß gemacht werden wird an meinem Leib, sei es durch Leben oder durch Tod. Denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch für mich Frucht der Arbeit bedeutet, so weiß ich nicht, was ich wählen soll, denn ich werde von beiden bedrängt. Mich verlangt danach, aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Und weil ich davon überzeugt bin, so weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde, zu eurer Förderung und Freude im Glauben, damit ihr umso mehr zu rühmen habt in Christus Jesus um meinetwillen, weil ich wieder zu euch komme. Amen. Das ist Gottes Wort. Ein Paulus-Satz mit vielen Nebensätzen und Übergedanken und Untergedanken. Wir machen ja gerade einen Bibelstudienkurs in der Gemeinde, wo wir uns mit dem befassen, wie können wir solche Sätze des Paulus aufschlüsseln, und ich hoffe, mir gelingt das im Laufe der Predigt, euch diesen Satz, diese Sätze aufzuschlüsseln. Freude in schwierigen Umständen, das ist das Thema, und so möchte ich einleitend ein paar Gedanken zu den Umständen des Paulus sagen, in denen er sich da jetzt befindet. Man kann davon ausgehen, dass es sich um die Gefangenschaft, um die Fesseln des Paulus handelt, als er in Rom gefangen war. Das war in den Jahren 60 bis 62 nach Christus. Das war übrigens noch 2 Jahre, bevor diese schwere Christenverfolgung unter Nero losgebrochen ist. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt war Christsein, Christen, christliche Kirche und so weiter noch nicht so ein wirkliches Thema. Paulus ist gefesselt, ist in Gefangenschaft in Rom, und zwar aus dem Grund, weil er in Jerusalem festgenommen wurde. Er kam nach der dritten Missionsreise nach Jerusalem, und ihm wurde dort vorgeworfen, er hätte Heiden, also Nicht-Juden, in den Tempel hineingeführt, was also ein Verbrechen war und worauf die Todesstrafe gestanden ist. Es stand auch am Tempel drauf. Also hier ist die Grenze, wenn ein Heide das überschreitet, dann muss er sich bewusst sein, dass er sich in Todesgefahr begibt. Und das wurde Paulus vorgeworfen, dass er Leute, Heiden, in den Tempel geführt hätte. Es war eine reine Behauptung, wurde nie bewiesen, konnte nie bewiesen werden. Aber trotzdem war er schon bereits 2 Jahre in Jerusalem oder dann in Caesarea in Gefangenschaft. Und es hat sich also 2 Jahre hingezogen, also das muss man sich vorstellen, er sitzt da 2 Jahre bereits in Israel im Gefängnis. Und letztlich hat Paulus sich dann, aufgrund seines römischen Bürgerrechts konnte er das, auf den Kaiser berufen. Er sagt, ich habe nichts Falsches getan, ich berufe mich jetzt auf den Kaiser. Und das bedeutete, dass er nach Rom transferiert werden musste, um in Rom vor das Gericht gestellt zu werden. Und nun sitzt er also in Rom im Gefängnis. Und es ist auch deswegen interessant, weil wenn wir die Apostelgeschichte lesen, wo diese Reise nach Rom beschrieben wird, dann lesen wir dort, dass Paulus in einer Mietwohnung war. Also ganz interessant, er hatte da in Rom die Möglichkeit, Menschen bei sich zu Hause zu empfangen. Es war eine Art Hausarrest, den er dort hatte. Und heute im Text haben wir gelesen, dass er in der kaiserlichen Kaserne ist, das Prätorium. Und es scheint, dass er schon am Ende jetzt dieses Gerichtsprozesses am Ende dieser 2 Jahre ist und dass sich sein Gerichtsfall einer Entscheidung hin entwickelt hat. Aber Paulus weiß noch nicht, wie es ausgeht. Im schlechtesten Fall kann er hingerichtet werden, kann er sterben, wenn ihm vorgeworfen wird, dass er zum Beispiel ein Aufrührer ist oder so. Und im besten Fall kann er freigelassen werden. Leben oder Tod. Beides ist möglich. Und wie ihr gesehen habt, sind im Wesentlichen 2 Teile bei diesem Text. Der erste Teil handelt von der Freude des Paulus trotz dieser Umstände des Gefängnisses. Und er war auch in Rom 2 Jahre im Gefängnis. Also man darf das nicht unterschätzen. Wir müssen uns das vorstellen, Tag für Tag für Tag, Woche um Woche, Monat für Monat sitzt er da in diesem Gefängnis. Aber trotzdem hat er Freude, weil Christus verkündigt wird. Und im zweiten Teil spricht er darüber, dass er aber nicht nur jetzt Freude hat, sondern er ist sich gewiss, dass er sich weiterhin freuen wird können, weil es ihm zur Rettung ausschlagen wird, was er hier erlebt. Und Rettung, das kann ich schon vorwegnehmen, ist in dem Zusammenhang ein sehr allgemeiner Begriff. Da geht es nicht um das ewige Heil, um gerettet zu werden, um ewig bei Christus zu sein. Dessen ist Paulus sich bereits gewiss, wie wir im Text auch lesen, sondern Rettung, Heil ist hier in einem breiteren Sinn gemeint. Rettung bedeutet, wäre zum Beispiel auch die Bedeutung, wenn er freigelassen wird, dann ist es auch eine Form der Rettung. Aber genauso sagt er, wenn ich bei Christus bin, auch dann ist es für ihn zum Heil. Und deswegen kann er sich über dieses Heil freuen. Das ist im Wesentlichen der Überblick. Freude, weil Christus verkündigt wird. Paulus sagt, seine Umstände haben zur Förderung des Evangeliums beigetragen. Wir lesen immer und immer wieder, dass Christus verkündigt wird, dass das Wort umso mutiger gepredigt wird und dass er selbst um Christi willen gefesselt ist. Das ist es, was Paulus begeistert. Auch wenn ich in diesem Loch hier sitze, sagt er, Christus wird verkündigt. Und zwar in einer Art und Weise, wie das sonst wahrscheinlich nicht möglich gewesen wäre. Er sagt, im ganzen Prätorium wird Christus verkündigt. Das war Gesprächsthema. Und er sagt sogar, bei allen übrigen, wir wissen nicht genau, wen er damit meint, aber er ist begeistert davon, dass das Evangelium in einer Art und Weise verkündigt wird, wie das sonst nicht der Fall gewesen wäre, wenn er in seiner Mietwohnung gesessen wäre und kein Mensch gewusst hätte von diesem Paulus. Und so sagt er ganz klar, dass ich hier sitze, und das will er den Philippern zum Ausdruck bringen. Ich will, dass ihr wisst, dass das, was mir geschehen ist, zur Förderung des Evangeliums hat es beigetragen. Und hier können wir sofort die Brücke zu uns schlagen und uns fragen, wie erlebe ich mein Leben? Wie beurteile ich mein Leben? Wie beurteile ich Situationen, wenn ich Leid erfahren muss? Wenn ich beleidigt werde, wenn ich Gram erfahren muss, das hat Paulus auch erlebt, dass Leute ihm Schwierigkeiten machen wollen. Das grämt einen, das tut einem weh. Und hier dürfen wir bereits die Lektion mitnehmen, dass wir uns in unseren Umständen, in denen wir uns befinden, uns nicht primär fragen sollen, gefällt mir das, was ich gerade erlebe? Ist es für mich persönlich, menschlich gesprochen, gut? Tut es mir wohl? Oder wie es in einer Werbung heißt, weil ich es mir wert bin? Da steht immer ich im Mittelpunkt. Und sagt Paulus, nein, darum geht es nicht. Es geht um die Frage, wie wirkt sich das, was ich erlebe, worin ich stehe, für das Evangelium aus? Das ist die Frage, um die es geht. Und wir dürfen hier nicht meinen, dass Paulus halt so ein super Glaubensheld war, dass wir uns denken, ja, der Paulus, ist ja klar, der ist ein Apostel, der konnte das, der konnte so denken. Aber ich in meinen Umständen, ich als schwacher Christ im 21. Jahrhundert, ich kann das nicht. Das wäre total falsch, wenn wir so denken würden. Denn wir müssen sehen, dass es auch für Paulus nicht selbstverständlich war und dass es auch für die Christen damals nicht selbstverständlich war. Darum muss er ja das schreiben. Darum muss ja Paulus die Christen daran erinnern und ich sage es euch, so empfinde ich das, er muss sich auch selber erinnern, dass er sagt, ja, es geht mir beschissen auf gut Deutsch, aber es führt zur Förderung des Evangeliums. Und Paulus sagt dann später, in Kapitel 2, Vers 27, sagt er, Gott hat sich seiner erbarmt, damit er nicht Traurigkeit über Traurigkeit hätte. Also Paulus leidet. Paulus empfindet diese Situation als schwierig. Und Paulus betont, dass er die Fürbitte der Philipper braucht. Das lesen wir dann im zweiten Teil des Textes, haben wir das gelesen, wo er sagt, dass durch eure Fürbitte das Heil für mich sichtbar wird. Das heißt, auch er braucht die Fürbitte der Philipper. Das ist nicht selbstverständlich. Er betet für sie, dass sie im Glauben wachsen. Er bittet darum, dass sie für ihn beten. dass er in seiner Haltung, wie er diese Situation beurteilen kann, dass er da bewahrt wird. Und er sagt, nicht nur die Fürbitte braucht er, sondern auch das Wirken des Heiligen Geistes. Und daran sehen wir, und das ist das, was ich gemeint habe, mit einer geistlichen Perspektive auf unser Leben, für diese geistliche Perspektive brauchen wir den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist heute genauso wirksam wie damals zur Zeit des Paulus. Und drum ist es so wichtig, dass wir sehen, wir dürfen nicht sagen, der Paulus als Übermensch, als Überglaubensheld und auf der anderen Seite ich als Schwachmatiker, der nicht fähig ist, sozusagen Christus nachzufolgen. Und es stimmt, wir sind nicht fähig und darum ist es so wichtig, dass wir uns bewusst sind, das ist eine geistliche Frucht, die wird vom Heiligen Geist in uns gewirkt und auch durch das gegenseitige Gebet, das wir brauchen. Es sind im Konkreten drei Dinge, die Paulus begeistern, die Paulus positiv stimmen in dieser jetzigen Situation. Das erste ist, dass er um Christi willen gefesselt ist, wie er sagt. Und das ist interessant, dieser Begriff, denn Christus ist der Begriff für der königliche Begriff für Jesus. Jesus Christus. Jesus der Christus, der Gesalbte. Und das ist der König. Und ein königlicher Begriff ist in einer Kultur eines Imperiums mit einem absoluten Herrscher, mit einem Kaiser, mit dem Kaiser Nero, etwas sehr Gefährliches, dass wenn ein Mensch als Nachfolger eines anderen Königs sich ausweist, das ist brisant. Und die Leute fragen sich also, was ist denn mit diesem Paulus los? Er ist ein Nachfolger dieses Christus. Ist er ein Aufrührer? Ist er jemand, der einen Umsturz herbeiführen will mit einem Gegenkaiser, mit einem Gegenkönig? Oder wir würden in unseren heutigen Worten sagen, ist er ein Terrorist? Und das sagt Paulus allen Leuten im Prätorium, ist klar geworden, ist bekannt geworden, dass er um des Christus willen im Gefängnis sitzt. Und das ist irgendwie verwunderlich, weil das ist ja gar nicht so toll, wenn die Leute sagen, der Paulus sitzt im Gefängnis, selber schuld, das ist ein Terrorist. Das ist doch nicht positiv. Und wir werden aber sehen, dass es Paulus in erster Linie darum geht, dass Christus ein Gesprächsthema wird. Ein Gesprächsthema, das wir dann im zweiten Bereich sehen, dass die Brüder das aufgreifen und über Christus sprechen. Und mir ist es deswegen auch wichtig, das so zu sagen, weil wir als Christen oft panische Angst davor haben, dass das Evangelium, dass der christliche Glaube, dass Christus in einem negativen Zusammenhang erwähnt wird. Und wir wollen alles vermeiden, damit der Glaube ja nicht einen negativen Touch bekommt. Aber das ist gar nicht möglich. Das ist gar nicht möglich. Das ist bereits vorhergesagt. Jesus hat gesagt, wenn sie mich verfolgt haben, werden sie euch verfolgen. Ich sage es jetzt in meinen eigenen Worten, wenn sie mich missverstanden haben, werden sie euch missverstehen. Und das ist ja die Erkenntnis aus der Kirchengeschichte. Christen wurden immer verfolgt und Christen werden weiterhin verfolgt werden, aber nicht, weil sie so lieb und nett sind, sondern weil man ihnen etwas unterstellt, was in den meisten Fällen gar nicht stimmt. Und ich beobachte auch im freikirchlichen Bereich, dass wir extrem darauf bedacht sind, dass wir als Christen immer lieb und nett in Erscheinung treten. Aber das geht nicht. Und wir können uns ein bisschen auch vor diesem Stress bewahren. Ich weiß nicht, ob euch bewusst ist, dass immer wieder auch in den Schweizer Medien Freikirchen in ein schlechtes Licht gerückt werden. Natürlich eher die größeren Gemeinden, ein ICF in Zürich, da sind immer wieder die Schlagzeilen, wie brüde die Leute dort sind und gegen vorehelichen Geschlechtsverkehr sind. Eine Katastrophe. Diese Christen gegen vorehelichen Geschlechtsverkehr zu sein. Wie kann man nur? Ja, und jetzt, wie gehe ich damit um? Mache ich mir in die Hose deswegen? Oder sage ich, ja, dazu stehen wir, weil es gut ist. Und so kann es nicht unser Ziel sein, immer lieb und nett zu sein, sondern unser Ziel muss sein, zur Wahrheit zu stehen. Und Paulus sagt, Christus wird verkündigt. Und das ist das Wichtigste. Der Name Christi ist im Umlauf. Und jetzt habe ich schon vorausgegriffen, der zweite Effekt ist der, dass die meisten der Brüder, oder wir würden heute sagen, die meisten der Geschwister, wenn dem Wort Brüder liegen, sind auch die Frauen drin, das muss man ja in Zeiten wie diesen betonen, dass sie ermutigt sind, das Wort zu reden und damit ist gemeint das Evangelium. Das Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen. Und ich kann mir das gut vorstellen, die Leute im Prätorium oder auch die anderen, die sagen, ja, wer ist denn dieser Christus eigentlich? Und jetzt haben die Gläubigen die Chance zu sagen, du, das ist kein irdischer König, dieser Christus. Jesus hat gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das ist ein himmlischer König. Und das gibt Anlass, über das Evangelium zu reden, über die ewige Hoffnung, die wir durch den Glauben haben. Und zuletzt, sagt Paulus, gibt es sogar solche, die aus Neid und Streitsucht Christus verkündigen. Wie ist denn das möglich? Und ich glaube, es handelt sich hier um Feinde des Evangeliums, ähnlich wie auch Jesus vorgeworfen wurde, dass er sozusagen ein Terrorist ist, ein Aufrührer ist, wird das auch Paulus hier vorgeworfen von diesen Leuten, von Feinden des Evangeliums, die sagen, auf diesen Paulus müsst ihr aufpassen, der ist sehr, sehr gefährlich. Und Paulus sagt, es ist mir egal, wenn die Leute so über mich reden. Es tut weh, wir müssen uns bewusst sein, es tut menschlich weh, wenn ich falsch verstanden werde und wenn mir etwas vorunterstellt wird, was nicht stimmt. Aber Paulus sagt, mir ist es egal. Das Wichtigste ist, dass Christus verkündigt wird und dass der Name Jesu Christi im Umlauf ist. Und wie gesagt, das ist also für Paulus Grund zur Freude. Und darüber freue ich mich, sagt er. Darüber freue ich mich. Er jammert also nicht darüber, dass er nun 2 Jahre bereits im Gefängnis sitzt und Leute ihm Böses wollen, sondern er sieht hinter all diesen Dingen ein Mittel, das Jesus Christus verkündigt wird, und das ist ja dieses Bild von Rembrandt, wo ich schon hingewiesen habe, wie Rembrandt es gemalt hat, dass er in die Ferne schaut, dass er vom Unmittelbaren wegschaut, in die Ferne sozusagen. Er sitzt im Licht und sieht all das Gute, das Gott dadurch, durch diese schwierige Situation tut. Paulus sagt nun im zweiten Teil, ich werde mich auch weiterhin freuen. Also diese Freude ist keine Strohfeuerfreude, das ist ein Zungenbrecher, Strohfeuerfreude, sondern er sagt, nein, diese Freude hat Substanz und wird mich auch weiterhin begleiten und wird nicht so schnell von mir weggehen, vorausgesetzt, wir beten füreinander, vorausgesetzt, der Heilige Geist wirkt in meinem Leben, da kann er sich aber sicher sein, weil die Verheißung, dass der Heilige Geist in uns wirken will und in uns wirken wird. Und er sagt, diese Situation ist für ihn zum Heil, ist für ihn zur Rettung. Entweder, ja, das ist alles, leider sind wieder die Dinge ein bisschen verschoben, darum sind diese Markierungen jetzt nicht dort, wo sie sein sollen, aber ihr habt zumindest eine Ahnung davon, was ich ausdrücken will. Er sagt, entweder wird er freigelassen und er bleibt am Leben, oder aber er wird zum Tode verurteilt. Und auch dann, sagt er, sogar in dieser Situation, sollte er sterben, ist es für ihn zum Heil, ist es für ihn zum Guten. Weil, sagt er, es ist, er hat Lust, sagt er, aufzubrechen und bei Christus zu sein, denn es ist weit besser. Denn es ist weit besser, als hier in dieser Welt zu sein. Also völlig egal, was passiert, sagt er, es wird mir zum Guten sein. Entweder Frucht der Arbeit, dass das Evangelium sich weiterentwickelt, oder eben, dass er direkt bei Christus sein wird können. Es gipfelt in dieser Aussage, denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Eine gewaltige Aussage. Ich habe schon mal kurz darüber gepredigt bei der Aussendungsgottesdienst für Familie Wenk, wo ja für einen Missionar natürlich dieses Lebensmotto ganz groß über dem Leben steht. Aber wie ich schon versucht habe klarzumachen, nein, es ist nicht nur für Missionare das Lebensmotto, nicht nur für Paulus das Lebensmotto. Es ist das Lebensmotto für jeden von uns. Ich möchte gar nicht sagen, es soll das Lebensmotto sein, sondern es ist das Lebensmotto. Die Frage ist einfach, ob wir es annehmen wollen oder nicht. Und das liegt an uns. Und in der Vorbereitung der Predigt habe ich schon darüber nachgedacht, kann ich das für mich sagen? Können wir, also ich habe an euch gedacht, könnt ihr das für euch sagen? Ich habe an die Gemeindeszene gedacht, ist das in den Gemeinden das Motto, ist das in den Gemeinden das Thema, was uns beschäftigt, was uns bewegt? Ich bin unsicher geworden, ich sage es ganz ehrlich. Ich bin unsicher geworden, sowohl was mich betrifft, als auch was die christliche Szene in der Schweiz betrifft oder im Westen generell. Ich bin unsicher geworden und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr so etwas hört. Wie findet ihr das? Ist das zu extrem? Sehr herausfordernd, ja. Aber es kann doch sein, dass man sagt, ja, das ist jetzt zu extrem. Oder ist es vielleicht sogar fundamentalistisch? Auch das wird Christen vorgeworfen. Fundamentalistisch. Und im inneren Auge sieht man bereits die Islamisten, die sich in die Luft sprengen. Fundamentalistisch. Extrem, übertrieben, radikal. Ja, überlegen wir mal, wie empfinden wir so ein Lebensmotto? Es ist interessant, dass Menschen, Geschwister, die im Glauben stehen, die menschlich gesehen Schweres erleben, Leid, Krankheit, Schwierigkeiten, existenzielle Nöte, was es auch immer gibt in diesem Leben, dass Geschwister sagen, diese schwierigen Umstände haben sie näher zu Gott gebracht? Haben sie Gott unmittelbarer erlebt? Und gleichzeitig, und das gehört nämlich, das ist nämlich mit in diesem Paket, haben sie eine größere Distanz zu ihrem irdischen Leben erfahren. Näher zu Gott und eine größere Distanz zum irdischen Leben, zu den Dingen, die uns hier umgeben. Das ist ein Zeugnis, das man immer und immer wieder hören kann. Auch wir zu Hause, Gabriele und ich, diskutieren diese Fragen. Und gerade auch jetzt, wo eine schwere Krankheit bei ihr diagnostiziert worden ist, denkt man über das nach. Und es ist tatsächlich so, dass man, wenn man sich das durchdenkt, einen distanzierteren Blick auf dieses irdische Leben bekommt. Oder auch Schwierigkeiten, die man hat, und auch die Probleme, die wir als Gemeinde gehabt haben. Und mit diesen Schwierigkeiten, da sind Demütigungen verbunden. Das geht nicht so einfach vorbei. Das tut weh. Und wenn man das erlebt, dann kommt man zu der Frage, ja, worum geht es eigentlich? Geht es um mich? Oder geht es um das Evangelium? Geht es um Christus? Dann die 2 Jahre, die wir jetzt hinter uns haben mit dieser Corona-Situation, Einschränkungen, aber auch menschlich, also auch eine Distanz zu Menschen. Und da wird dieses Leben immer surrealer. In Österreich sagt man, nichts ist fix. Kennst du das? Nichts ist fix. Und das erlebt man, es zerrinnt zwischen den Fingern. Plötzlich ist was da und das Leben wird auf den Kopf gestellt. Und aktuell die Krise in der Ukraine, man muss eigentlich sagen, dieser Krieg in der Ukraine, es ist ein Schock. Man kommt sich vor wie vor 100 Jahren, wo eine Großmacht hergeht und über ein Land herfällt, in brutalster Art und Weise. Das ist Krieg, brutales Machtstreben. Und es zeigt, dieses Leben, das ist einfach relativ. Das ist das nicht im Griff, das zerrinnt zwischen den Fingern. Und die große Gefahr, wenn wir so auf das Leben blicken und eine Distanz zum Leben bekommen, was ja gut ist, wenn es uns zu Gott hinführt, die Gefahr ist aber, dass es nur zu einer Distanz zu diesem Leben führt und zu einer Haltung der Sinnlosigkeit. Zu einer Haltung der Sinnlosigkeit, zu einer Haltung der Verachtung, zu einer Haltung des Zynismus. Und ich erinnere an den Prediger Salomo in seinem Buch Prediger, wo er einige Dinge auflistet und dann sagt er, da hasste ich das Leben. Das ist Zynismus. Da hasste ich das Leben. Ich habe das Leben verachtet. Und wenn man das Leben verachtet, ist die Gefahr sehr groß, dass man auch die Menschen verachtet, die Teil dieses Lebens sind. Und da können wir jetzt von Paulus lernen und vom Evangelium lernen, dass diese Distanz zum Leben gerade nicht zu einem Zynismus, zu einer Sinnlosigkeit, zu einer Frustration und zu einer Verachtung führt, sondern dass es zu einem Loslassen dieses Lebens führt, um Christus groß zu machen. Paulus sagt, dass allezeit, so auch jetzt, Christus groß gemacht werden wird an meinem Leib. An meinem Leib, sagt er, das ist ganz konkret. Geschwister, wir müssen uns das wirklich durch den Kopf gehen lassen. Was ist das Ziel und der Sinn meines Lebens? geht es um Selbstverwirklichung. Es gibt auch eine fromme Selbstverwirklichung übrigens, gell? Oder geht es darum, dass mein Leben einen Unterschied macht für das Reich Gottes? Und Jesus hat gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das hat er so gesagt. Für welches Reich leben wir? Für das Reich Gottes, das eben nicht von dieser Welt ist. Macht mein Leben Sinn für Christus? Wird an meinem Leben Christus groß gemacht? Das sind die Fragen, die uns beschäftigen sollten. Und Paulus sagt dann auch, es ist nötiger für euch, dass ich im Fleisch bleibe, obwohl es viel besser wäre, abzuscheiden und bei Christus zu sein. Er möchte zu ihrer Förderung und Freude im Glauben beitragen. Das heißt, er wird auch ein Diener ihrer Freude. Das nenne ich Selbstlosigkeit, dass er sagt, okay, ich bin bereit, das auf mich zu nehmen, um Christi willen und um euretwillen. Ich denke, die Anwendung ist eigentlich klar. Ich muss gar nicht mehr viel darüber sagen. Ich habe es bereits im Lauf der Predigt versucht, zum Ausdruck zu bringen. Das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Ich habe uns gewarnt vor der Gefahr, dass wir sagen, ja gut, das ist halt der Paulus. Ich bin in einer anderen Situation, ich lebe jetzt hier und heute, das gilt für mich nicht mehr so radikal. Und da möchte ich uns warnen davor, denn wenn wir das wirklich sagen, dann verleugnen wir das Evangelium, dann verleugnen wir die Bibel. Wir wollen vielmehr das aufgreifen und für unser Leben anwenden. Und natürlich ist es so, dass dieses Motto für jeden in seiner Lebenssituation anders aussieht. Das kann man nicht über einen Leisten scheren. Eine Mutter von mehreren Kindern, für sie sieht es anders aus als für einen Single. Eine Mutter kann nicht sagen, ja, meine Kinder sind nicht so wichtig, ich muss sie heute jetzt etwas vernachlässigen um des Reiches Gottes willen. Das geht nicht. Das heißt, für sie schaut dieses Lebensmotto anders aus als für einen Single, der andere Aufgaben im Leben hat oder auch für einen Familienvater. Oder jetzt können wir verschiedenste Konstellationen durchdenken. Das heißt, die Anwendung für jede Situation sieht unterschiedlich aus. Aber eines ist für alle gleich, nämlich, dass wir unser Leben nach diesem Motto um das Zentrum Christus herum planen. Und dass wir unsere Prioritäten nach diesem Lebensmotto ausrichten. Denn wir müssen ständig Entscheidungen treffen. Und Entscheidungen sind abhängig von dem Motto, das ich habe. Ganz klar, wenn ich reich werden will, muss ich alles nach diesem Gesichtspunkt steuern. Wenn ich Christus an die erste Stelle stelle in meinem Leben, dann muss ich alles in meinem Leben um dieses Ziel herum planen und anordnen und bauen. Und das Zweite ist eben, dass wir die Umstände, in denen wir uns aktuell befinden, dass wir uns da fragen, was tragen diese Umstände bei, dass Christus groß gemacht werden wird, groß gemacht werden kann. Das ist oft nicht sofort sichtbar. Paulus hat das auch nicht sofort gesehen, das hat sich entwickelt. Aber in diesem Glauben hat er sein Leben gelebt. Ich habe eine Idee, wenn wir dann heute Kirchenkaffee machen und noch zusammen sind, Austausch miteinander haben, Gemeinschaft haben, könnten wir ja über diesen Vers austauschen. Den kennen wir alle. Und da heißt es im Römer 8, Vers 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Lass uns doch austauschen miteinander, dann, wenn wir Gemeinschaft haben, wo wir das bereits erlebt haben, Zeugnis geben, uns ermutigen, aber auch Die Frage, wie kann dieser Blick, wie kann dieses Wort, dieses Blick, dieser einen Blick auf dieses Wort unsere aktuellen Umstände verändern, Umstände, in denen wir sein mögen, die durchaus schwierig sein können. Gott möchte uns den Blick öffnen für eine neue Welt. Amen.